Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen bei Thüringen TV. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir kommen zu unserem ersten Beitrag von den Kollegen von Jena TV. Seit 1990 kümmert sich die Elterninitiative für krebskranke Kinder Jena um Kinder und deren Familien in der schweren Zeit nach der Diagnose. Ohne Unterstützung und damit also ohne Spenden oder ehrenamtliche Arbeit wäre das Angebot jedoch nicht realisierbar. Deshalb bedankte sich der Verein zu seinem 35-jährigen Bestehen bei allen Beteiligten mit einem Jubiläumsfest.
Die Elterninitiative für krebskranke Kinder Jena e.V., kurz EKK, ist nun bereits seit 35 Jahren aktiv. Sie begleitet vom ersten Tag an Kinder mit Krebsdiagnose und deren Familien durch die schwere Zeit und oft auch darüber hinaus. Doch innerhalb der EKK hat sich über die Jahre natürlich schon einiges getan.
Vor allen Dingen haben wir unsere Arbeit professionalisiert. Wir waren am Anfang eine Selbsthilfegruppe und haben dann im Endeffekt mit den ersten zwei Personen eine Beratungsstelle aufgebaut. Und heute sind wir ein Team von 10 Kollegen mit ganz vielen wichtigen Beratungen und Begleitungen. Wir sind als Beratungsstelle zertifiziert. Wir haben Klinik-Clown-Projekt, wir haben Nachsorgeprojekte. Wir sind auf der Station ganz aktiv. Das sind alles Sozialpädagogen, die für die Familien arbeiten. Das hat sich ganz, ganz viel getan. Und wir haben ein eigenes Haus.
Doch all das würde ohne ehrenamtliche Helfer, Zeitspender und finanzielle Unterstützung nicht funktionieren. Um sich bei all denen zu bedanken, die seit 1990 dem Verein unter die Arme greifen, wurde am vergangenen Freitag im Volksbad ein großes Geburtstagsfest gefeiert.
Ich bin total glücklich, bin happy. Ich habe mich gefreut über die ganz, ganz vielen Zusagen. Familien, verwaiste Familien, Schwestern und Ärzte sind da von Station. Der Klinikdirektor ist da. Ganz viele Wegbegleiter, die heute hier sind. Spender, die uns unterstützen über ganz, ganz viele Jahre. Also was will man mehr? Und wir haben ganz, ganz viele Zeitspender, die heute dazu beitragen, dass das klappt heute hier.
In mehreren Reden wurde die vielseitige Arbeit des Vereins beleuchtet und ein großes Danke an alle Unterstützer ausgesprochen. Aber auch die Sicht der Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft auf die EKK wurde in einer Talkrunde zur Geltung gebracht. Dazwischen heizte das Trommelduo Red Attack dem Publikum ordentlich ein und bei einem Bingo wurden die Gäste zum Mitmachen animiert. Mit der Eröffnung des Buffets ging der Abend in einen offenen Teil über, der die 210 Gäste zum Austausch einlud.
Als nächstes steht ein Beitrag von Bad Berger TV auf dem Programm. Was am 17. Mai eröffnet wurde, das galt es am 17. Oktober wieder zu beenden. Die Rede ist von der Kneipsaison. Auch in diesem Jahr nutzten wieder tausende Besucher die Kneipanlage am Goethebrunnen. Das heilsame Wasser der 2005 eröffneten Anlage am Kurpark umspielt Beine und Arme mit dem heilsamen Wasser des Goethebrunnens. Und das bei gleichbleibender Wassertemperatur von 12 Grad.
Noch ist es ruhig am Kneippbecken, aber das ändert sich schnell. Mit dem traditionellen Abwassern ging die diesjährige Kneippsaison am Goethebrunnen zu Ende. Bürgermeister Michael Jahn und Wasserfee Jennifer, die Erste, beendeten die Kneippsaison 2025 gemeinsam mit den Kindergärten Bad Berkas, der Grundschule Tannroda, dem Kneippverein Bad Berka und zahlreichen Gästen. Doch bevor die Kneippsaison offiziell beendet wurde, führten die Kinder noch ein buntes Programm auf. In diesem Jahr war sogar das Thüringen-Journal zu Gast und berichtete über das Abwassern der Kneippanlage in Bad Berka.
Wenn jetzt das Wasser weg ist, ne? Was kann ich denn im Winter machen, wenn ich dann weiterbleibe?
Die Kneippanlage am Goethebrunnen in Bad Berka ist eine Wassertretstelle für die sogenannte Hydrotherapie. Beim Kneipen wird in kaltem Wasser auf der Stelle getreten. Die Füße werden dabei zwischen jedem Schritt immer wieder vollständig aus dem Wasser herausgehoben. Nach 30 Sekunden oder früher, wenn man ein starkes Kältegefühl in den Füßen und Beinen spürt, sollte man das Kneippbecken verlassen und die Füße und Beine wieder erwärmen. Dieser Vorgang wird regelmäßig wiederholt. Die Jagdgenossenschaft Bad Berka brachte eine Überraschung für Bad Berkas Kindergärten mit. Forstamtsleiter Jan Klüsendorf übergab an alle 4 Bad Berka Kindergärten jeweils 100 Euro. Die Spende ist aus dem Jahresüberschuss der Genossenschaft. Auch die Kinder kennen schon die 5 Säulen der Kneipptherapie: Wasser, Bewegung, Ernährung, Kräuter und Balance. Für die gesunde Ernährung sorgte an diesem Tag die Touristinformation Bad Berka. Nach dem Abwassern wurde das Wasser aus dem Becken gelassen. Im nächsten Frühjahr heißt es dann wieder: Kneipp an!
Gleich erinnern uns die Kollegen von Jena TV daran, dass das Jahresende und damit auch die Festtagszeit näher rückt. Der Vorverkauf ist gestartet, die musikalischen Highlights sind bekannt gegeben. Das große Weihnachtssingen in der Ad-Hoc-Arena wird in diesem Jahr am 19. Dezember mit einem neuen Programm, vergrößertem Kartenkontingent und einigen Änderungen im Aufbau auf die Feiertage einstimmen.
2 Monate vor dem Event startet heute der Kartenverkauf für das große Weihnachtssingen in der Ad-Hoc-Arena. L5-Geschäftsführer Andreas Kuhn verkündete erste Highlights aus dem Programm, zu dem in diesem Jahr die Popsängerin Loi gehört, auch bekannt als Gewinnerin des TV-Formats The Masked Singer 2024. Dazu kommen The Xtenas, eine neu gegründete Formation von 8 Sängern aus 6 verschiedenen Ländern. Das Weihnachtssingen ist für sie gleichzeitig eine Weltpremiere, denn es ist der erste öffentliche Auftritt der Xtenas überhaupt, die anschließend 2026 auf Welttournee gehen. Wie gewohnt ist auch die Jena Philharmonie mit an Bord. Ihre Blechbläser und Schlagzeuger werden die gemeinsam gesungenen Lieder stimmungsvoll untermalen. Außerdem treten der Philharmonische Chor und der Knabenchor auf der Bühne auf. Unter den Gästen haben sich außerdem 20 weitere Chöre angekündigt. Die erhöhte Ticketanzahl von über 13.000 ergibt sich aus einigen Änderungen bei den Rahmenbedingungen.
Wir strukturieren das Ganze dieses Jahr ein bisschen um. Wir werden die große Bühne im Norden haben, eine deutlich größere Bühne als im letzten Jahr. Die Bühne wird auch in sich illuminiert sein als Bühne. Es wird eine große Video-Wall zusätzlich kommen. Wir werden auf die beiden Video-Walls übertragen. Und ja, ansonsten wird Programm wie im letzten Jahr mit den Toledos, mit vielen Kindern, mit vielen Chören, wir haben über 20 Chöre hier im Stadion, werden wir bunter werden und ein ganz tolles Programm haben.
Trotz der nun präsenteren Bühne soll der Fokus weiterhin auf dem Weihnachtssingen als Mitmach-Event liegen.
Naja, viele denken, gerade was die Bühne betrifft, ich habe letztes Jahr niemanden gesehen und sehr klein und so. Wir sehen ja das Weihnachtssingen auch als ein Mitmach-Event an, als ein Mitmach-Singen. Es ist kein klassisches Konzert, das muss man wissen, wenn man hierher kommt. Aber in diesem Jahr wird die Bühne mehr in den Mittelpunkt gezogen. Aber wie gesagt, am Ende ist es ein Mitmach-Singen. Und wir freuen uns auf über 13.000 Gäste im Stadion und damit auf den größten Chor Thüringens.
Tickets für den 19.12. sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter tickets.l5.de erhältlich. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr.
Wir machen eine kurze Werbepause und sind dann gleich wieder für Sie da. Bleiben Sie dran.
Therme heißt Wärme. Unsere Saunen bleiben geöffnet. Genießen Sie unverändert Heilung und Entspannung in der Toskana-Therme Bad Sulza. Alles bleibt auf und wir bleiben heiß.
Willst den perfekten Sommermoment erleben? Dann entdecke das Altenburger Land und genieße den Moment. Deinen Sommermoment. Hashtag dein Sommermoment.
Willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass Sie dran geblieben sind. Und nun zu einem Beitrag von Salve TV. Die Thüringer Kloßwelt in Heichelheim ist weithin bekannt. Dass es hier auch eine Fahrzeugausstellung gibt, versetzt Besucher mitunter in Staunen. Ausgefallene Personenkraftwagen und Nutzfahrzeug-Einzelstücke werden seit 2011 zur Schau gestellt. Beim Rundgang durch die Fahrzeugausstellung kann Thorsten Langbein, Marketingchef der Applik Feinfrost GmbH, jede Menge Geschichten zu den Modellen erzählen. Herzstück des Museums ist eine Minol-Tankstelle.
Ein Fahrzeugmuseum, ausgerechnet in der Thüringer Kloßwelt in Heichelheim. Da staunen Besucher nicht schlecht. Thorsten Langbein ist in der Applik Feinfrost GmbH für das Marketing verantwortlich. Er erzählt uns, wie die Idee entstanden ist, hier formschöne Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge zur Schau zu stellen. Außerdem erklärt er uns, warum eine solche Ausstellung gerade hier Sinn macht und in das Konzept des Herstellers für Tiefkühlklassiker passt.
Seit 1999 gibt es die Thüringer Kloßwelt in dieser Form an dem Standort, wo wir früher produziert haben. Wir sind also 1999 in eine vorhandene Kartoffellagerhalle gezogen, haben die ausgebaut, investiert, angebaut, sodass dieser Standort also dann vakant war. Wir haben mit dem Werksverkauf mit drei kleinen Tiefkühltruhen dann 1999 angefangen und im Laufe der Jahre hat sich das dann immer mehr zur Thüringer Kloßwelt entwickelt. Die Fahrzeugausstellung hier in dieser Form gibt es seit 2011, wo wir also auch den Aufgang geschaffen haben von unten, das Speiseeismuseum und das Kloßmuseum. Das war also eine Investition. Ist einfach dadurch entstanden, weil wir hier sowieso schon immer mal ein paar Fahrzeuge drinne stehen hatten. Einmal unsere eigenen und natürlich auch Leihgaben. Und jedem, dem wir das gezeigt haben, der hat gesagt, da könnt ihr doch eine Ausstellung draus machen, das passt doch. Ja. Sodass wir also heute hier eigene Fahrzeuge stehen haben, private Leihgaben und auch Leihgaben vom Automobilbauverein in Eisenach, den wir auch immer unterstützen. Das geht dort zum Beispiel los mit den 340er EMW.
Bei der Vielzahl an tollen Modellen fällt es auch Thorsten Langbein durchaus nicht leicht, zu erklären, was für ihn Ausstellungshighlights sind.
Schwere Frage. Einerseits zum Beispiel der 340er EMW, wo ja heute auch noch nicht viele wissen und sich BMW auch nicht dazu bekennt, dass die Autos bis 1945 ausschließlich aus Eisenach gekommen sind. Ja. Auf der anderen Seite der originale Wohnwagen von Horst Immisch aus Apolda, wo man also auch sieht, was unter Privatverhältnissen oder unter privaten Produktionsbedingungen zu DDR-Zeiten möglich war. Dann der originale Wartburg der Volkspolizei, auch eine Leihgabe aus Eisenach, dieser Wartburg 400 Schwimmkübel. Unser 312 HT, der auch angemeldet ist, den wir zu Werbezwecken nutzen. Die Motorroller, der P3, die B1000, die dann in der anderen Halle stehen. Also es gibt auch schon ein paar Besonderheiten und wir haben hier auch ein paar Stücke dabei, die wirklich Einzelstücke sind, die es also kein zweites Mal gibt.
Dass die Fahrzeugausstellung sehr gut angenommen wird und sich absoluter Beliebtheit erfreut, ist für Thorsten Langbein kein Zufall.
Es ist ja in der Kloßwelt einerseits die Kombination aus Gastronomie und Imbiss, Werksverkauf und der museale Teil. Und auch bei dem musealen Teil ist es halt so, durch die Kombination von Speiseeismuseum, Kloßmuseum und Fahrzeugausstellung haben wir am Ende für jeden was. Ja, egal ob Mann oder Frau, jung und alt, es kommt hier jeder auf seine Kosten und es ist für jeden irgendwas dabei. Natürlich ist es meistens so, dass die Männer eher in die Fahrzeugausstellung, Kloßmobile gehen, die Frauen eher ins Kloßmuseum, aber am Ende geht hier jeder glücklich und zufrieden raus.
Ein Ausstellungshöhepunkt ist zweifellos die Minol-Tankstelle.
Wir hatten eigentlich schon immer mal vor, das auszubauen. Es ist natürlich ein Nachbau und keine Originale. Aber das hat sich quasi im Nachhinein, kann man das so sagen, angeboten. Während der Corona-Zeit, wo die Thüringer Kloßwelt natürlich auch zu war, haben wir dort die Chance genutzt. Und aus der alten Kartoffelannahme, wir befinden uns also hier in alten Kartoffellagerhallen. Teil der Fahrzeugausstellung ist eine Lagerhalle. Das war also die Kartoffelannahme mit Kartoffelbunkern. Hier ist auch noch ein Foto, was das dokumentiert. Und das ist also der Schaltraum gewesen. Und dort hatten wir schon immer mal vor, der ist auch noch relativ original erhalten, mit oder unter Integration diesen Schaltraums da draus aus Originalteilen natürlich eine Minol-Tankstelle zu bauen. Die Zapfsäulen zum Beispiel haben wir bei einem Vertragslandwirt, beim Kartoffelanbauer von uns auf dem Hof gefunden. War natürlich blau, nicht in diesem Original-CI von Minol. Die haben wir dann aufgearbeitet und neu lackiert. Und das also gewissermaßen auch, die Schilder sind alle original, mit Originalteilen weitestgehend nachgebaut. Und ich denke mal, es passt gut zu dem Thema IFA-Mobil und Fahrzeugausstellung.
An der Tankstelle wurde ein knallgelber Hingucker platziert. Auch zu diesem Modell kann Thorsten Langbein allerhand erzählen.
Das ist unser Wartburg 312 HT, ursprünglich als Zwischentyp entwickelt, weil das Automobilwerk Eisenach mit dem Nachfolger des Wartburg 311 noch nicht so weit war und für die Leipziger Frühjahrsmesse 1964 eine Neuheit brauchten. Gibt es ungefähr 800 Stück davon, Teil davon als 311, Teil als 312. Das ist ein umgebauter auf dem Fahrgestell vom Wartburg 1.3 mit einem 1,6 Liter Golfmotor und Fünfganggetriebe. Wir nutzen den in der Regel, der ist auch angemeldet mit Saisonkennzeichen, wir nutzen den in der Regel so für Messen, Veranstaltungen als Image- und Werbeträger, weil es natürlich auch irgendwo gut zu uns passt. Und viele fragen ja auch immer, warum wir hier in diesen Räumlichkeiten eine Fahrzeugausstellung haben. Weil die Fahrzeuge insbesondere aus Eisenach, genauso wie der Thüringer Kloß, am Ende des Tages Thüringer Originale sind, die viele nicht nur in Deutschland mit Thüringen verbinden.
Nicht nur dieser Wartburg, sondern auch weitere hier ausgestellte Fahrzeuge werden noch genutzt und sind zu diversen Veranstaltungen zu sehen.
Wir haben alleine für uns 3 Barkas B1000 und den Wartburg 312 HT angemeldet, die wir eigentlich auch regelmäßig für Messen, Veranstaltungen oder zu Werbezwecken nutzen. Ich sage mal aktuell zum Beispiel Erfurt Messe Reisen Caravan ist der eine B1000 Verkaufskoffer mit dem Aufbau aus Döbeln dort und der Keterer dort CCS verkauft dort unsere echten Original Thüringer Sonntagsklöße. Ja. Also es ist wirklich nicht nur so ein Teil der Fahrzeuge, man kann natürlich nicht alle bewegen, klar. Aber ein gewisser Teil wird wirklich noch genutzt und bewegt und ist für uns auch wirklich ein wichtiger Imageträger. Wir sehen es ja hier drüben, unseren Eisverkaufswagen, das ist eigentlich der, mit dem wir die meisten Kilometer pro Jahr schrubben.
Was wäre eine DDR-Fahrzeugausstellung ohne Barkas? In Heichelheim darf dieser vielseitige Schnelltransporter aus dem damaligen Karl-Marx-Stadt natürlich nicht fehlen.
B1000 war ja der Standard-Kleintransporter in der DDR von 1961 bis 1991 fast 30 Jahre lang unverändert gebaut in den beiden Grundausführungen Fahrhaus, Rahmen und selbsttragende Ganzstahlkarosserie. Ja, und es gab eigentlich keinen Lebensbereich früher, wo der B1000 keine Anwendung fand. Früher haben die meisten noch mal scherzhaft gesagt, das erste und das letzte Auto im Leben eines DDR-Bürgers ist immer ein B1000. Und am Ende des Tages war es auch so. Unabhängig davon, dass auch jeder Betrieb, jede Einrichtung irgendwo einen hatte, obwohl es auf der anderen Seite nichts gab.
Ja. Auf einige Barkas-Modelle ist Thorsten Langbein besonders stolz.
Man hat ja dann 1984 dieses Projekt mit VW über den Bau der Alpha-Motoren-Baureihe abgeschlossen. Dort das Motorenwerk in Chemnitz umgebaut, Teile vom B1000 verlagert. Mit dem Ziel, am Ende des Tages den neuen Viertaktmotor in Trabant, Wartburg und B1000 einzubauen. Das ist das erste Funktionsmuster, welches 1989 auf der Leipziger Herbstmesse stand, wo Barkas noch dachte, dass er im Zusammenhang mit dem Einbau des Viertaktmotors auch zumindest leicht die Front anpassen könnten und haben den hier, das ist alles per Hand gedengelt, mit so einem Kunststoffbugteil versehen. Am Ende ist es nur bei den zwei Funktionsmustern geblieben und der B1000, der Viertakt B1000 sieht genauso aus wie der Zweitakter und lässt sich nur aufgrund ganz, ganz weniger Merkmale unterscheiden. Man sieht also hier deutlich den Unterschied. So hätte es werden können. Bei AWE ist es ja gelungen, dort größere Änderungen, gerade im Frontbereich und im Heckbereich oder auch beim 1.1er Trabant umzusetzen, beim B1000 eben nicht. Unabhängig davon, dass die Änderungen natürlich viel zu spät gekommen wären. Die Produktion von dem Viertakter ist am 1. September 1990 angelaufen und am 10. April 1991 vor Schluss. Ja, wie gesagt, das ist genau dieses Funktionsmuster, was 1989 auf der Leipziger Herbstmesse stand. Hier drüben, den nutzen wir eigentlich, na, ich möchte nicht fast sagen täglich, aber im Sommer schon für Messen, Veranstaltungen, um dort auch Eis auszugeben, zu verkaufen. Im Hintergrund auch noch eine schöne Geschichte. B1000 war ja Nutzfahrzeug, relativ rar. Jeder ist froh, wenn er einen hatte. Im Prinzip sind die ja nicht verkauft worden über den IFA-Vertrieb, sondern mehr oder weniger verteilt. Dann noch ein hoher Exportanteil von über 60%, vor allen Dingen Ungarn, Belgien. Der Rest für Sonderbedarfsträger. Und da kann man sich ausrechnen, was für die Betriebe übrig geblieben ist. Ja. Und das ist zum Beispiel einer, der ist nicht neu aufgebaut, der hat wirklich auch erst 1000 Kilometer weg. Der ist in Ungarn in irgendeinem Betrieb in der Halle stehen geblieben. Ja. Warum auch immer. Sowas ist halt selten. Ich meine, ein Wartburg, der irgendwo in der Garage überdauert hat, das findet man oft. Aber ein B1000 als Nutzfahrzeug, als Neufahrzeug, ist schon relativ selten. Dort hinten stehen ein paar Umbauten, unter anderem ein B1000-Sattelauflieger, der Ende der 70er Jahre in der Zeiss-Garage zusammen mit dem Werk entstanden ist und offiziell bei der KTA in Dresden abgenommen wurde, der dann am Ende Vorlage für viele weitere Umbauten war, die dann meistens von kleinen Kfz-Instandhaltungsbetrieben oder privaten Werkstätten durchgeführt wurden. Aber das war wirklich der erste, der bei der KTA in Dresden die Typzulassung erhalten hat. Daneben das Fahrzeug ist halt ein Ausdruck dafür, wie kreativ dort manche früher auch waren, indem ich dort also eine verlängerte Pritsche mit Doppelachse und Doppelkabine draus gebaut habe. Also der Möglichkeiten waren dort keine Grenzen gesetzt.
Thorsten Langbein erzählt, woher eigentlich sein detailliertes Wissen in Sachen DDR-Fahrzeuge kommt.
Tja, das ist eine gute Frage. Das hat sich so ergeben im Laufe der Jahre. Man arbeitet sich ja dort auch rein. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch noch die Möglichkeit gehabt, mit vielen Zeitzeugen zu sprechen. Man muss die Leute ja noch fragen, solange sie noch da sind. Und die ganze Geschichte ist ja mittlerweile auch schon 35 Jahre her. In 10 Jahren wird es da nicht mehr viele Leute geben, die das aus erster Hand oder aus berufenen Munde berichten können.
Das Design von Wartburg, Barkas & Co. erscheint in den Anfangsjahren der DDR durchaus schnittig und international wettbewerbsfähig. Erst später stagnierte der hiesige Fahrzeugbau in Form und Design gewaltig.
Auf der einen Seite sind das natürlich zeitlose Formen. an die sich das Auge durch die relativ lange Bauzeit gewöhnt hat. Das ist genauso wie beim VW Käfer. Der wirkt heute auch nicht altbacken, weil der über so einen langen Zeitraum gebaut wurde und dann dadurch irgendwo mit dazugehört. Also auch ein gewisser Gewöhnungseffekt dabei. Auf der anderen Seite haben sich die Automobilhersteller in den 50er Jahren noch Mühe gegeben, hatten dann auch noch die Möglichkeiten, bestimmte Innovationen, gestalterische und Stilelemente umzusetzen, was dann später eben nicht mehr so war. Es ist ja nicht so, dass es nicht entwickelt wurde oder nicht da war. Es konnte einfach mangels Investitionsmittel nicht umgesetzt werden und die Themen sind meistens von ganz oben her abgebrochen worden. Weil es eben auf der anderen Seite einfacher war, Werkzeugmaschinen, Großpressen zu exportieren, anstatt die eigene Automobilindustrie damit auszustatten, um dort neue Formen zu machen. Wer sich mal damit beschäftigt, was es alles für Gestaltungsvarianten, egal ob im Pkw- oder im Lkw-Bau, gab, die am Ende nicht umgesetzt wurden, lag es also nicht an den Herstellern, sondern einfach nur an den begrenzten Investitionsmitteln. Und wir wissen ja auch, dass die DDR andere Schwerpunkte hatte als den Automobilbau. Das war die chemische Industrie, das war die Mikroelektronik und am Ende genauso wie heute die ganzen sozialpolitischen Maßnahmen, die extrem viel Geld gekostet haben. Zulasten bestimmter anderer Wirtschaftszweige eben auch. Und das hat eben dazu geführt, dass der B1000 als Beispiel 30 Jahre lang nahezu unverändert, natürlich ständig weiterentwickelt, in ECE-Regelung angepasst, gebaut worden ist, aber auch mehrmals auf der Kippe stand, dass die Produktion komplett eingestellt werden sollte, weil es eben einfach nicht der Schwerpunkt war.
Kein Ausstellungsstück ist der Robur in einer Halle nebenan. Hier handelt es sich um ein ganz besonderes Modell, das noch intensiv gefahren wird.
Hier auch eine Besonderheit unserer Robur LD3004, wo man also versucht hat, 1991 mit Einbau des neuen Deutz Diesel auch die Fronten ein bisschen zu verändern und anzupassen. Hat aber Robur trotzdem nichts genützt. Ja. Wir nutzen das Fahrzeug, deshalb steht es auch nicht in der Ausstellung, so für kleinere Transporte, Sachen, haben das vor über 20 Jahren mal von einem Kunden von uns, vom Konsum Leipzig, übernommen, der das damals noch neu bei Robur und Zittau direkt gekauft hatte.
Auch in Zukunft gelte es, im Fahrzeugmuseum stetig neue Ideen zu entwickeln und nach umzusetzen. Das meint Thorsten Langbein. Zwar haben die Dauerleihgaben längst ihren festen Platz, aber die Ausstellung soll keinesfalls abgeschlossen sein. Es geht darum, interessante Geschichte und Geschichten zum Fahrzeugbau in der DDR zu erzählen und ein Stück einstiger Lebenskultur zu vermitteln.
Das war's auch schon für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis zum nächsten Mal.